Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Guten Abend.
Die Liste der antisemitischen Übergriffe seit 1945 ist lang. Es ist eine Liste der Schande. Sie muss jeden Demokraten umtreiben.
Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerade bei der Gedenkveranstaltung zum Anschlag auf die Synagoge von Halle gesagt. Wir schalten gleich live zu unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem Thema bei uns der Friedensnobelpreis. Über das Welternährungsprogramm, den Gewinner, haben wir mit Entwicklungsminister Gerd Müller gesprochen. Und Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit Bürgermeistern beraten, wie mit den hohen Corona-Zahlen in Großstädten umzugehen ist. Der Hintergrund gleich nach dieser Sendung um 18.40 Uhr hat den Titel Corona als Brandbeschleuniger, mehr Hunger in der Welt. Der Anschlag auf die Synagoge von Halle, der jährt sich heute zum ersten Mal. Zwei Menschen wurden von dem rassistischen, antisemitischen Attentäter getötet, der vorher ja versucht hatte, die Synagoge zu stürmen und dort ein Blutbad anrichten wollte. Heute soll es aber nicht um den Täter gehen, sondern um die Opfer. Vor einer Stunde hat die zentrale Gedenkveranstaltung unter anderem mit Bundespräsident Steinmeier begonnen. Niklas Ottersbach ist unser Landeskorrespondent vor Ort. Herr Ottersbach, was war denn die Botschaft von Steinmeier?
Also ich fand, Steinmeier hat eine gute Rede gehalten. Er hat von Wut und Scham geredet, dass jüdische Gotteshäuser in Deutschland geschützt werden müssen. Also ich finde, er hat die richtigen Worte gefunden. Seine Botschaft, ja, das war am Ende Zusammenhalt und auch wachsam sein. Er hat die These des Einzeltäters auch nochmal kritisiert oder hinterfragt, besser gesagt. Der Attentäter von Halle hat ja allein gehandelt, aber er hatte eben auch ein Umfeld. Und Steinmeier hat nochmal daran erinnert, dass es ja niemals damit anfängt, dass die Leute Bomben schmeißen oder wirklich gewalttätig zur Tat schreiten, sondern dass sie vorher sich Dinge andeuten. Das hat man übrigens auch beim Prozess in Magdeburg erlebt, dass da es gab diverse Anzeichen. Und daran hat der Bundespräsident nochmal erinnert. Und ich finde, das hat er gut gemacht. Die wütendste Rede heute, die hat ein anderer gehalten. Das war Max Priworotzki, der Gemeindechef in Halle, der auch nochmal daran erinnert hat, dass der Innenminister von Sachsen-Anhalt letzte Woche die Kosten aufgerechnet hat, bei der Polizei in Dessau. Der hat gesagt, ja, wir haben ja 1500 Stunden, die wir brauchen, um die jüdische Gemeinde zu beschützen. Die fehlen uns woanders. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für die jüdische Gemeinde in Dessau, aber auch Max Priworotzki, der Gemeindechef in Halle, hat gesagt, das hat uns tief erschüttert. Und das war sozusagen nochmal ein wütender Hieb oder eine wütende Aussage vom Gemeindechef in Halle.
Es gab ja heute über den ganzen Tag Gedenkveranstaltungen. Können Sie uns da nochmal einen kleinen Eindruck geben, also wie der Tag in Halle heute aussah?
Ja, der Tag begann heute Mittag mit einem stillen Gedenken. Um 12.01 Uhr haben hier in der ganzen Stadt die Kirchenglocken für 3 Minuten geläutet. Es gab im Prinzip, das öffentliche Leben wurde für 3 Minuten einfach angehalten. Das war genau die Uhrzeit, als vor einem Jahr der Attentäter von Halle hier angefangen hat, die Synagoge anzugreifen. Und das war sozusagen der stille Auftakt. Danach gab es eine Demokratiekonferenz im Stadthaus. Da wurden dann Vorträge gehalten zu Rassismus und Antisemitismus. Es gab Vorträge von Betroffenen des Anschlags. Und dann gab es die Kranzniederlegung mit Josef Schuster, dem Zentralrat der Juden, aber auch der Ministerpräsident war dann da. Also eine Kranzniederlegung einerseits an der Synagoge und am Kiezdöner am zweiten Tatort. Und in der Synagoge wurde dann auch noch ein Mahnmal eingeweiht, und zwar die Tür, die Holztür, die vor einem Jahr 50 Menschen das Leben gerettet hat. Da sieht man immer noch die Einschusslöcher, und die wurde jetzt sozusagen im Innenhof der Synagoge ausgestellt als Mahnmal für die Zukunft.
Und jetzt abgesehen von diesem Mahnmal und von den Worten des Gedenkens, die heute gesprochen wurden, was hat sich denn konkret getan im letzten Jahr, also zur Unterstützung der Opfer und zum Schutz jüdischen Lebens?
Also es hat sich vor allen Dingen in der letzten Woche was getan. Das Land hat 2 Dinge gemacht. Zum einen gibt es jetzt mehr Geld für die 3 jüdischen Gemeinden in Halle, Magdeburg und Dessau. Insgesamt 2,4 Millionen Euro für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden. Erstmal nur bis 2022, danach gibt es nochmal eine Zusatzvereinbarung. Aber da ist eben der Haushalt noch nicht beschlossen, deswegen muss da der Landtag auch noch über das Geld bestimmen. Das andere ist, es gibt ein Landesprogramm gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Also das ist dann ein 60-seitiges Programm. Da geht es um Demokratiekurse, Prävention in den Schulen, Gedenkstättenbesuche oder aber auch sowas wie interkulturelle Fortbildung für Behördenmitarbeiter. Das alles soll jetzt auf den Weg gebracht werden.
Niklas Ottersbach mit den Eindrücken aus Sachsen-Anhalt. Dankeschön dafür. Und nicht nur in Halle wurde heute an den Anschlag erinnert, auch im Bundestag und deutschlandweit, da haben sich Menschen gegen Antisemitismus stark gemacht. Der Beitrag von Caroline Born.
Zu Beginn der Bundestagssitzung erinnerte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an die Ermordeten des Anschlags in Halle und an diejenigen, die bis heute an den Folgen der Tat litten. Außerdem an den jüdischen Studenten, der vergangenen Sonntag vor einer Synagoge in Hamburg brutal niedergeschlagen wurde.
Dieser erneute Angriff aus Hass auf Juden zeigt, dass wir in unserem konsequenten Einsatz gegen gewaltbereiten Antisemitismus und beim Schutz von Bürgern jüdischen Glaubens in unserem Land schnell und deutlich noch besser werden müssen.
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnte zum Jahrestag des Anschlags vor einem steil ansteigenden Antisemitismus in Deutschland. In den vergangenen 2 Jahren hätten Gewalttaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen in Deutschland erheblich zugenommen, sagte er dem Tagesspiegel. Die Sorgen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Anfeindungen bis hin zu gewaltsamen Attacken auf offener Straße seien berechtigt. Für Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, stellt der Anschlag in Halle eine Zäsur dar. Dennoch sähe die große Mehrheit der Juden hierzulande Deutschland als ihr Zuhause an.
Dazu tragen zahllose Bürger bei, die uns ihre Solidarität bekunden. Die jüdische Gemeinschaft ist daher bereit, weiter einen Vertrauensvorschuss zu geben. Dazu braucht es allerdings Voraussetzungen, die gegeben sein müssen.
Schuster fordert unter anderem verpflichtende Gedenkstättenbesuche in der Ausbildung bei Polizei und Justiz. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete rechten Terror wörtlich als größte Gefahr für unser Land. Inzwischen gebe es alle 24 Minuten eine rechtsextrem motivierte Straftat, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Das seien keine Einzelfälle, sondern vielmehr rechtsradikale Realität in Deutschland. Bundesweit haben heute in zahlreichen Städten Mahnwachen, Diskussionen, Gebete und Kundgebungen stattgefunden zum Gedenken an den rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte, man müsse alles Erforderliche tun, um Hass und Hetze zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass jüdische Menschen sich in Deutschland wohlfühlen.
Aber nicht nur in unserem Land, es ist kein Problem, das alleine auf Deutschland beschränkt ist, sondern auch in der Europäischen Union ein Thema ist.
Die EU-Justizministerinnen und Minister haben heute über den EU-weiten Kampf gegen Antisemitismus beraten.
Organisationen wie das Rote Kreuz oder das UN-Flüchtlingshilfswerk haben den Friedensnobelpreis gleich mehrmals bekommen. Aber auch Politiker wie Michael Gorbatschow, Willy Brandt oder Yitzhak Rabin und Yasser Arafat stehen auf der langen Liste. Wer sich da in diesem Jahr einreihen darf, darüber wurde ja viel spekuliert. Es kursierten Namen wie Greta Thunberg, Julian Assange oder auch die Demokratiebewegung in Hongkong. Von denen ist es am Ende keiner geworden. Das Komitee hat sich stattdessen für das UN-Welternährungsprogramm entschieden. Jörg Seiseberg berichtet.
Zum ersten Mal in seinem Leben fehlten ihm die Worte, sagte der vom Glück überwältigte Chef des Welternährungsprogramms. Die Auszeichnung sei unglaublich, so David Beasley. Sie gehöre allen Mitarbeitern des Welternährungsprogramms, die an den schwierigsten Orten der Welt ihre Arbeit leisteten. Auf Twitter schreibt die UN-Organisation: Ein Dank von Herzen an das Nobelkomitee. Der Nobelpreis 2020, seine kraftvolle Erinnerung an die Welt, dass Frieden und Nullhunger Hand in Hand gehen. Glücklich und stolz sei das Welternährungsprogramm über die Auszeichnung, erklärte ein Sprecher am Sitz der Organisation in Rom. Der Preis helfe der Arbeit für die Hungernden in der Welt. Das Welternährungsprogramm hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 97 Millionen Menschen unterstützt, häufig in Kriegs- und Konfliktregionen. In diesen Gebieten gibt es eine dreimal größere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen an Hunger leiden.
Der Bericht von Jörg Seiselberg. Und über die Entscheidung des Nobelkomitees habe ich vor der Sendung mit Gerd Müller, Bundesentwicklungsminister von der CSU, gesprochen. Herr Müller, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht gehört haben?
Ja, eine großartige Entscheidung. Das ist ein klares Signal für eine Welt ohne Hunger. Und das Welternährungsprogramm ist sozusagen der Leuchtturm in den Krisenregionen der Welt.
Als Entwicklungsminister haben Sie ja viel Kontakt zum Welternährungsprogramm. Sie kennen auch den Chef, Herrn Beasley, sehr gut. Wo sehen Sie das konkret, dass diese Nothilfe gegen Hunger auch ein friedensstiftendes Instrument ist?
Ja, es ist ja ein Skandal, dass wir das Hungerproblem nicht in den Griff bekommen. Eine Welt ohne Hunger ist heute möglich. Wir haben das Wissen und die Technologie dazu. Der Planet kann 10 Milliarden Menschen ernähren. Und es fehlt aber am entschiedenen politischen Willen. Ich will aber sagen, das UN-Welternährungsprogramm ist insbesondere in den Krisen- und Kriegsgebieten, in Katastrophengebieten unterwegs. Ohne die Hilfe des WFP weltweit würden vermutlich 20, 30 oder 50 Millionen Menschen nicht überleben.
Sie haben es gerade gesagt, das Welternährungsprogramm ist in Kriegsgebieten unterwegs. Da sind Sie ja auch immer wieder darauf angewiesen, mit Kriegsparteien zu kooperieren, um Zivilisten versorgen zu können. Es gibt auch die Kritik am Welternährungsprogramm, das ja wichtige Nothilfe leistet, aber dass diese Nothilfe eben auch auf lange Sicht eine eigenständige Entwicklung von Ländern ausbremst. Ist das Welternährungsprogramm also auch ein bisschen ein ambivalenter Preisträger?
Nein, überhaupt nicht. Wenn es um Überleben geht, in Kriegs- und Krisengebieten, aber auch im Katastrophenfall, ich denke an Erdbeben, an Überschwemmungen, da sind die Freunde vom Welternährungsprogramm ja überall tätig. Dann kann man nicht differenzieren. Dann geht es um Humanität und um die Rettung von Menschenleben. Und ich möchte mal ein Beispiel herausnehmen im Jemen. Was im Jemen David Beasley mir letzte Woche gesagt hat, ist bezeichnend. Er muss jetzt die Nahrungsmittelration, eine Ration täglich, auf 50% reduzieren. Auf kärgliche Unterstützung. Warum? Weil die Gelder nicht ausreichen. Für dieses Jahr 2020 fehlen weltweit zur Überlebenssicherung gegen Hunger 5 Milliarden. 5 Milliarden. Das sollte ein Betrag sein, den wir aufbringen können. Deutschland hat dieses Jahr seine Unterstützung für das Welternährungsprogramm um weitere 200 Millionen gesteigert auf jetzt 900 Millionen. Wir sind zweitgrößter Geber in der Welt nach den USA. Aber es sind nur 10 Nationen, die 90% aller Mittel aufbringen. Also es ist schon beschämend, dass Menschen täglich verhungern. 15.000 Kinder, obwohl wir das ändern könnten.
Sie sagen es gerade schon, das Welternährungsprogramm, genau wie andere UN-Organisationen ja auch, klagen immer wieder darüber, dass die staatlichen Zuwendungen zurückgefahren werden und so weiter. Müsste da aber trotzdem auch Deutschland noch mehr tun?
Also Deutschland ist zweitgrößter Geber. Ich sage es nochmal, wir haben jetzt auf insgesamt 900 Millionen jährliche Unterstützung für das UN-Welternährungsprogramm aufgestockt. Und es ist internationale Solidarität notwendig. Nicht nur der wenigen Staaten, sondern aller Staaten der Welt. Eine Welt ohne Hunger ist möglich insgesamt. Und dazu sollte auch das System umgestellt werden. Nicht Hunger, Krisen und Kriege hinterherzulaufen, um Leben zu retten, um dann Geld einzusammeln durch Spendenaktionen, wenn die Katastrophen eingetreten sind. Nein, vorausschauend Krisenprävention betreiben. Und dazu schlage ich einen UN-Fonds vor, der von den Ländern der Welt mit 10 Milliarden ausgestattet wird. Ein Präventionsfonds, der vorausschauend eingesetzt werden kann. Es ist immer schwierig. Man wartet auf Katastrophen, man sieht die Bilder im Fernsehen und dann wird zu Spendenaktionen aufgerufen. Wir müssen vorausschauend der UN, dem Welternährungsprogramm, UNICEF, UNHCR die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Wir, die Reichen, den Armen helfen.
Sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zur Verleihung des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm. Dankeschön dafür.
Herzlichen Dank.
Sperrstunde und Alkoholverbot, das sind so Dinge, die mit einer Stadt wie Berlin irgendwie gar nicht zusammenpassen. Aber Berlin hat als erste große Stadt solche drastischen Einschränkungen beschlossen, weil die Zahl der Corona-Infektionen in der Hauptstadt so stark angestiegen ist. Auch in anderen Großstädten, wie zum Beispiel in Frankfurt, ist die Infektionslage jetzt kritisch. Und dazu hat sich heute Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bürgermeistern der 11 größten Städte beraten. Und sie haben sich auf neue Maßnahmen verständigt. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Es war tatsächlich ein Novum, die Schaltkonferenz der Kanzlerin mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 11 größten Städte in Deutschland. Aber gerade dort zeigt das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen eine besondere Dynamik. Und dort sind nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts auch neue Risikogebiete mit hohen Infektionsraten entstanden, die die notwendige Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter erheblich erschweren. Deshalb sollen bei vergleichbaren Entwicklungen frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden.
Und der Charakter dieser Maßnahmen ist immer darauf ausgerichtet, die Kontaktnachverfolgung weiter auch sicherzustellen. Und deshalb werden Beschränkungen notwendig,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das fängt mit dem Tragen der Alltagsmasken auch in der Öffentlichkeit an, wie das etwa in München bereits praktiziert wurde. Dazu gehören aber auch Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum bis hin zu Sperrstunden oder einem Alkoholverbot und begrenzte Teilnehmerzahlen für öffentliche und private Veranstaltungen, so wie das in Berlin und Frankfurt ab diesem Wochenende in Kraft treten wird. In 2 Wochen will man sich erneut zusammenschalten, um zu sehen, ob die jeweiligen Einschränkungen vor Ort auch die erhoffte Wirkung zeigen, also ob die Infektionszahlen dadurch niedriger werden. Die Großstädte seien da der Maßstab dafür, ob es gelinge, die Pandemie in beherrschbare Grenzen zu halten oder ob das Geschehen entgleitet, betonte Merkel.
Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht. Ich habe schon oft gesagt und wiederhole es heute noch einmal, es muss unser Ziel sein, die Infektionszahlen in einem Bereich zu halten, wo möglichst jede einzelne Infektion nachverfolgt werden kann, wo Kontaktpersonen erreicht und gewarnt werden können und wo es dann gelingt, Infektionsketten auch wieder zu durchbrechen.
Deshalb soll das Robert-Koch-Institut frühzeitig in die Bewertung der Gesundheitsämter einbezogen werden. Und die Bundeswehr stellt bei steigenden Infektionszahlen weitere Helfer für die Kontaktnachverfolgung zur Verfügung. Auch Angestellte aus anderen Verwaltungen und Medizinstudenten sollen erneut gewonnen werden und die Ordnungsämter sollen von anderen Aufgaben entlastet werden, um verstärkt Kontrollen der jeweils geltenden Beschränkungen durchführen zu können. Zeigt sich nach 10 Tagen keine wirkliche Entspannung bei den Infektionszahlen, sollen weitere Beschränkungen folgen. Derweil hat Kanzleramtsminister Helge Braun im Interview mit dem Spiegel gefordert, dass angesichts der zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionen die Menschen aus den Risikogebieten in den Herbstferien auf Urlaubsreisen verzichten sollten. Da aber hält Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller dagegen, zumal jetzt auch Brandenburg ein Übernachtungsverbot für Berliner Urlauber verhängt hat.
Ich kann auch den Wert dieser Reisebeschränkungen im Inland nicht so richtig erkennen und insofern hoffe ich sehr, dass wir da wieder zu einem einheitlichen Verfahren kommen.
Für einen differenzierten Blick wirbt auch Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und neu gewählter Präsident des Bundesrates.
Wir haben alle verstanden, dass jetzt reagiert werden muss, dass es weitere Öffnungen nicht geben kann. Und wir wissen auch, dass die Infektionen an ganz speziellen Konzentrationspunkten da sind. Das macht also keinen Sinn, flächendeckend etwas zu verhängen, wenn wir wissen, dass 80-90% der Infektionen in ganz speziellen Fallgestaltungen auftreten. Und die müssen wir angehen.
Bereits am kommenden Mittwoch soll es eine weitere Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Bundesländer geben, um diese Fragen zu besprechen.
Der Bericht von Volker Findhammer. Und auch die Botschafter der EU haben heute darüber beraten, wie man in Europa mit Risikogebieten und mit Reisebeschränkungen umgehen kann und haben sich da auf ein Ampelsystem geeinigt. Also Regionen sollen dann je nach Gefahrenlage mit Grün, Orange oder Rot gekennzeichnet werden. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich, der hat sich im Februar mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen lassen. Das Ganze hat einen riesigen politischen Eklat ausgelöst. Und jetzt sagt die FDP-Bundesspitze, dass es ein riesiger Fehler war, die Wahl anzunehmen und dass sie Kemmerich bei der kommenden Landtagswahl nicht unterstützen wird. Henry Bernhard berichtet.
Es werde, so wörtlich, keinerlei finanzielle, logistische oder organisatorische Unterstützung für einen Wahlkampf eines Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich geben. FDP-Generalsekretär Volker Wissing erklärt das so.
Die Bundespartei muss dann klar Position beziehen und eine klare Haltung äußern, wenn durch Personalentscheidungen und öffentliche Erklärungen von Personen aus Landesverbänden die klare Haltung der FDP infrage gestellt wird. Es gibt keinerlei Schnittmengen mit der Alternative für Deutschland und Das war meine Aufgabe klarzustellen.
Auf die Erklärung folgte noch ein offener Brief aller FDP-Landesvorsitzenden, der eine klare Abgrenzung zur AfD fordert, die mit Kemmerich nicht mehr zu machen sei. Alles andere würde der FDP bundesweit massiv schaden. Thomas Kemmerich und die Thüringer FDP-Landesspitze verweigern jeglichen Kommentar zur Erklärung des FDP-Präsidiums und zum offenen Brief. Hintergrund der massiven Kritik der Bundes-FDP sind Äußerungen Kemmerichs, wonach SPD und Grüne in Thüringen schuld daran seien, dass Thüringen im Februar in eine Staatskrise gerutscht ist, weil sie sich einer Zusammenarbeit mit ihm verweigert hätten. Noch im Sommer hatte er die AfD als Verantwortliche ausgemacht, in internen Gesprächen wohl auch die Kanzlerin Merkel. Nur er selbst sei frei von Schuld. In Thüringen selbst brodelt es seit Monaten in der FDP. Viele hatten sich erhofft, dass Kemmerich den Februar aufarbeiten und Verantwortung übernehmen würde. Dies sei nicht geschehen. Deshalb kam der schroffe Vorstoß vom Bundespräsidium für viele Liberale nicht überraschend. Der Weimarer Kreisvorsitzende Hagen Hultsch, der im November gegen Kemmerich als Landesvorsitzender kandidieren will, sagte knapp:
Naja, das habe ich befürchtet. Mehr wollte ich dazu auch nicht sagen. Ich habe es befürchtet. Ne?
Thomas Vollmer, ehemaliger FDP-Kreisvorsitzender, wird deutlicher. Nach wie vor sei er entsetzt, ob Kemmerichs Weigerung, Verantwortung für das Desaster im Februar zu übernehmen, als er sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ.
Das ist doch einfach nur unfähig. Dilettantismus. Optimistisch betrachtet wird der Landesverband jetzt sich sagen, also nun muss es doch auch mal gut sein, das geht so nicht mehr. Und dann werden sie ihn am 14. November abwählen. Aber kann auch sein, dass er wirklich im November wieder eine Mehrheit kriegt. Und dann erleben wir hier den ganzen Scheiß in Dauerschleife.
Auch wenn Kemmerich Landesvorsitzender bliebe und auf die Spitzenkandidatur verzichte, sei der Schaden im Wahlkampf immens.
Stellen Sie sich irgendeinen Wahlkampftermin vor. Spitzenkandidat wird ja dann wahrscheinlich Robert Martin Montag. So, und es kommt meinetwegen Fernsehteam. Auf wen werden die Kameras gerichtet? Auf Montag oder auf Kemmerich?
Ende November tagt der Parteitag der Thüringer FDP. Bislang will Thomas Kemmerich wieder als Vorsitzender kandidieren. Eine erneute Spitzenkandidatur zur Landtagswahl schließt er nicht aus.
Der Beitrag von unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard. In Berlin, da gab es heute Morgen ein Großaufgebot der Polizei. Über 1000 Beamte haben sich mit Brecheisen und mit Flexmaschinen Zugang zum besetzten Haus Liebig 34 verschafft im Berliner Bezirk Friedrichshain. Und sie haben die Menschen dann aus dem Haus rausgetragen. Gegen die Räumung, da gab es Demonstrationen, denn für viele ist das ein Zeichen der fortschreitenden Gentrifizierung. Denn auch in diesem Fall war es ein großer Immobilieninvestor, der sich vor Gericht gegen die Bewohner des Hauses durchgesetzt hat. Martin Adam fasst den Tag zusammen.
Der Dorfplatz ist dicht. Dorfplatz, so nennen die Anwohner die Kreuzung Riga, Ecke Liebigstraße im Friedrichshain. Symbolträchtiges, fast letztes Überbleibsel der Berliner Hausbesetzerszene. Am frühen Morgen ist die Kreuzung an allen vier Enden mit Gittern abgesperrt. 1500 Polizisten aus 8 Bundesländern halten etwa genauso viele Demonstrierende zurück. Kurz vor 7 Uhr rollt ein Räumpanzer vor die Eingangstür der Liebigstraße 34. Kampflos, das hatten die Bewohnerinnen schon im Vorfeld angekündigt, würde das Haus nicht übergeben. Thilo Kablitz, der Sprecher der Berliner Polizei, bestätigt das.
Wir mussten dann erstmal in das Objekt eindringen. Das ging nicht ganz so leicht anfänglich. Wir waren aber darauf vorbereitet, dass entsprechende Barrikaden errichtet werden, Hindernisse. Da sind wir entsprechend mit technischem Gerät vorgegangen, unter anderem Kettensäge, Trennschleifer und Ähnlichem. Haben uns dann Zutritt verschafft und haben uns dann von Etage zu Etage vorgearbeitet, was durchaus anspruchsvoll war, weil in dem Objekt noch weitere Hindernisse geschaffen wurden, die wir auch erst einmal überwinden mussten.
Weil das Erdgeschoss versperrt ist, werden die Bewohnerinnen durch ein Fenster im ersten Stock über eine Drehleiter abgeführt. Kurz nach 11 ist das Haus leer und ein 2 Jahre dauernder Rechtsstreit vorerst beendet. 2008 hatte der heutige Besitzer das Haus gekauft und es mit einem Gewerbemietvertrag 10 Jahre weiter bewohnen lassen. Als der 2018 auslief, weigerte sich die nach eigenen Angaben anarcha-queer-feministische Hausgemeinschaft auszuziehen. Trotzdem sei die Räumung heute rechtswidrig gewesen, beklagt Moritz Heusinger. Der Rechtsanwalt vertritt den früheren Trägerverein des Hauses, gegen den jetzt auch der Räumungstitel des Gerichts vorlag. Inzwischen, so Heusinger, sei aber ein ganz anderer Verein im Haus und der dürfe ohne entsprechenden Titel nicht geräumt werden.
Wir waren auch mit dem Gerichtsvollzieher verabredet um 7 Uhr, um dem Gerichtsvollzieher das nochmal mitteilen zu können. Wir haben ihm das vorher schon geschrieben. Über die Polizei wurde uns dann ausgerichtet, dass er kein Interesse hätte, mit uns zu reden. Die Polizei hat uns dann ihrerseits nicht vorgelassen, sodass die Bewohnerinnen ohne jede anwaltliche Begleitung waren.
Dass das Berliner Kammergericht am Vorabend entschieden hat, die Räumung sei rechtens, überzeugt den Anwalt nicht. Die Demonstrierenden hinter den Absperrungen liefern sich währenddessen immer wieder Zusammenstöße mit der Polizei. Steine und Flaschen werden geworfen, Feuerwerk gezündet, in den angrenzenden Straßen brennen auch Mülltonnen. Zu Festnahmen kommt es, laut Polizeisprecher Kablitz, nur vereinzelt. Man bereite sich aber noch auf weitere Einsätze vor. Für den Abend sind bereits Demonstrationen der linken Szene angekündigt. Vorerst, sagt nach der Räumung ein Sprecher auf der Demonstration, sei der Kampf am Dorfplatz aber pausiert.
Und zum Schluss gucken wir noch in die USA. Da ist knapp 3 Wochen vor der Präsidentschaftswahl einiges los. Donald Trump, der hat jetzt trotz seiner Corona-Infektion angekündigt, dass er ab morgen wieder öffentlich auftreten will. Ein digitales TV-Duell will er aber wohl boykottieren. Und außerdem ist da noch die Festnahme einer rechtsextremen Miliz, die wohl die Gouverneurin von Michigan entführen und einen Staatsstreich anzetteln wollte. Über diese ganze Gemengelage können wir jetzt mit Doris Simon sprechen, unsere Korrespondentin vor Ort. Frau Simon, fangen wir vielleicht mal mit dieser rechten Miliz an. Was genau ist über die und deren Pläne bekannt momentan?
Ja, die Behörden haben, wie Sie schon sagten, aufgedeckt, dass die Wolverine Watchmen, eine rechtsextreme weiße Miliz im Bundesstaat Michigan, die Gouverneurin Gretchen Whitmer entführen wollten. Und zwar sind diese Pläne konkret geworden im Sommer und viele Wochen Gott sei Dank verfolgt worden von Informanten und verdeckten Ermittlern, die sich jetzt entschlossen hatten, zuzupacken, bevor etwas passieren konnte. Denn diese Miliz wollte eben noch vor dem Wahltag die Gouverneurin entführen, 13 und in einem Schautribunal dann auch verurteilen. 13 Personen sind festgenommen worden, Anklagen werden vorbereitet. Die Gouverneurin ist gestern Abend vor die Presse getreten und hat gesagt, ihr sei klar gewesen, dass das ein schwieriger Job würde, aber damit hätte sie nie gerechnet. Sie ist eine profilierte Demokratin, war auch in der Diskussion als stellvertretende Kandidatin für die Präsidentschaft bei Joe Biden und in Teilen der Bevölkerung extrem unpopulär, weil sie sehr strenge Ausgangsbeschränkungen wegen Covid verhängt hat. Es gab wochenlang bewaffnete Demonstrationen vor dem Kapitol. Donald Trump sagte damals, das sind gute Leute, aber sie sind, sehr böse über das, was die Gouverneurin mache.
Die Gouverneurin hat ja auch Trump stark kritisiert, hat gesagt, er legitimiere im Grunde solche Taten, wenn er sich nicht von Rechtsextremen abgrenze. Was bedeutet das jetzt für den Präsidenten und wie reagiert er darauf?
Whitmer, Sie haben recht, sagte eben nochmal, er hat sich in der TV-Debatte gegen Biden, der Präsident, nicht klar von Rechtsextremismus distanziert. Und Donald Trump hat beleidigt reagiert. Er hat gesagt, die Gouverneurin sei eine furchtbare Politikerin. Sie hätte dankbar sein sollen, dass seine Sicherheitsbehörden diesen Plot, diese geplante Entführung gegen sie aufdeckten. Er hat gesagt, er verurteile Gewalt, aber hat für Frau Whitmer und ihre Familie, die ja doch viele Monate zwar informiert, aber davon in Mitleidenschaft gezogen war, kein Mitgefühl geäußert.
Trump hat ja auch angekündigt, dass er ab morgen wieder öffentlich auftreten will. Ist er denn jetzt eigentlich schon richtig gesund und auch nicht mehr ansteckend?
Also sein Arzt hat gesagt, er könne morgen wieder unter die Menschen gehen, sicher. Am Montag hatte dieser Arzt Sean Conley noch gesagt, wenn Donald Trump gut durch das Wochenende kommt, können wir uns am nächsten Montag auf der sicheren Seite fühlen. Das sind also zwei gegensätzliche Aussagen. Es gibt keinerlei Angaben, ob Donald Trump inzwischen negativ getestet wurde. Es gibt überhaupt keinen Auftritt des Arztes mehr, der sich Fragen stellt. Insofern weiß man von medizinischer Seite nichts. Experten hier sagen, es ist sehr gefährlich, nach der Gabe von schweren Medikamenten wie Steroiden sofort wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht klappen. Es gibt Informationen, allerdings nicht mit offener Kommunikation, dass es vielleicht doch nicht die geplanten und von Donald Trump so dringend gewünschten Auftritte morgen in Florida und am Sonntag in Pennsylvania geben wird.
Und was heißt das dann für das TV-Duell gegen Joe Biden, was ja eigentlich für nächste Woche angesetzt ist? Findet das jetzt digital statt? Findet das live statt oder gar nicht?
Was das TV-Duell angeht, da hat Donald Trump gestern Abend in einer seiner Lieblings-Fox-Sendungen per Telefon sich gemeldet und gesagt, da wolle er nicht teilnehmen, wenn das virtuell ist, so vom Computer, das würde ihn nicht interessieren. Hm. Derzeit sieht es so aus, dass dieses Duell nicht stattfinden wird.
Doris Simon mit den aktuellen Infos aus den USA. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.